Dankeschön. So wie ich bin, so komme ich her. Das ist ein altes Evangelisationslied, vorwiegend hat Billy Graham das ganz gerne verwendet beim Altarruf, wenn er nachher die Predigt gehalten hat und die Menschen durften kommen. So wie ich bin. Da muss man sich nicht verschönern, muss man nicht religiös werden. Ich darf kommen. So wie ich bin, so komme ich her. Heute will ich über die Folgen des Unglaubens sprechen. Was habe ich von meinem Unglauben? Was für Ergebnisse bringt der Unglaube? Was erreiche ich, wenn ich nicht glaube? Und was erreiche ich, wenn ich glaube? Darüber will ich sprechen. Jesus war sehr einfach, unkompliziert. In Johannes Kapitel 5, Vers 38, ich lese ein paar Bibelworte zuerst mal als Einstieg. Und sein Wort habt ihr nicht in euch, sagt er, das Wort Gottes wohnt nicht in euch, denn ihr glaubt nicht dem, der ihn gesandt hat. Oder an einer anderen Stelle sagt er im Johannes Evangelium Kapitel 12, Vers 37, er hat geredet und die Menschen haben sie nicht zugehört und da heißt es, solches redete Jesus und ging weg und verbarg sich vor ihnen und ob er wohl solche Zeichen vor ihnen tat, glaubten sie nicht an ihm. Also die Leute haben so viel Wunder, so viel Zeichen gesehen und sie haben doch nicht an ihn geglaubt. Ich denke nur, ja, in Nazareth, was da los gewesen ist, auch da, die Leute glaubten nicht, obwohl sie 18 Jahre Jesus live erlebt haben. Jesus verschwendete nicht seine Zeit mit Menschen, die nicht glauben wollten. Und ich stelle das raus, die nicht glauben wollten. Nicht, sie konnten nicht, sondern sie wollten nicht. Der Glaube ist eine Willenssache, eine Entscheidungssache. Ich will damit nichts zu tun haben. Und so weiter. Und oft hat Jesus den Kleinglauben der Leute gescholten. Warum könnt ihr nicht glauben? Und so weiter. Einige sind verstockt gewesen. Auch das ist Unglaube. Und man kann sich verstocken und sagen, das will ich nicht. Nein, danke. In 2. Könige Kapitel 17, Vers 14 zuerst noch eine Bibelstelle. Und so gehorchten sie nicht, sondern härteten ihren Nacken, wie der Nacken ihrer Väter, also der Israeliten damals in der Wüste, die wollten nicht dem Herrn glauben. Und in Apostelgeschichte 14 im Neuen Testament, bei den Juden, Kapitel 14, Vers 2, da ist es, und die ungläubigen Juden aber erweckten und entrüsteten die Seelen der Heidenchristen wieder die Brüder, also wieder gegen den Paulus insbesondere. Und Johannes Kapitel 3, Vers 18 noch, wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet werden, und wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes, und das war Jesus Christus. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, ist schon verdammt, hat schon sein Schicksal festgeschrieben. Und in Johannes Kapitel 8, Vers 24 sagt der Herr nochmals, so habt ihr ich euch gesagt, dass ihr sterben werdet in euren Sünden, denn ihr glaubt nicht an dem, der von den Sünden frei macht. Wer nicht glaubt, der stirbt in seiner Sünde, vermasselt sich seine Ewigkeit, hat keinen Frieden, nimmt Unglück für Ewigkeit in Kauf. Wer aber alles gewusst hat, und die Bibel sagt, wer alles weiß, und nicht das Richtige tut, dem ist es Sünde, dem versündigt er sich selbst, da verstümmelt der Mensch sich selbst in der Ewigkeit. Ist er dann ein Verstümmelter? Stell dir mal vor, du gehst in die Ewigkeit, du stirbst als Ungläubiger, da bist du verstümmelt, da ist ein Puckel, dann hast du keine Arme, keine Füße, was womöglich. Wie soll deine Seele in der Ewigkeit gestaltet sein? Du hast das Wissen gehabt, du hast gegen dein Gewissen gehandelt, gegen deine Erkenntnis gehandelt. Das war Sünde. Und das sind Auswirkungen auch über das ewige Leben. Und überleg, das ist nicht nur ein paar Tage, ein paar Stunden, das ist für immer, für alle Zeit. In der Offenbarung Kapitel 21, Vers 8, den Verzagten aber und Ungläubigen und Gräulichen und Totschlägern und Hurer und Zauberer und was weiß ich, was hier noch alles steht und so weiter, und Abgöttischen und allen Lügnern, deren Teil wird sein in der Pfuhl, der vom Feuer und Schwefel bereitet ist und brennt. Und das ist der andere Tod. Das ist der andere Tod. Wer also nicht bereit ist, der ist für alle Ewigkeit verdammt, verurteilt. Gott hat uns freien Willen gegeben. Also jeder kann glauben, was er will. Also der Wille ist ein freies Geschenk Gottes. Und wir können also Gott um Hilfe bitten, wenn wir nicht glauben können. Herr, hilf meinen Unglauben, hilf meinen Kleinglauben. Und Gott hilft gerne, wenn wir ihn darum bitten. Also ist es so wichtig, dass wir Gott darum bitten, hilf mir meinen Kleinglauben. Wer nicht glauben will, der hat sich entschieden. Gegen Gott, gegen Jesus, gegen sein ewiges Leben, gegen sein Glück. Er ist ein eigener Pechvogel. Der schießt an den Segnungen Gottes vorbei. Gott möchte ihn segnen, überbitten und verstehen. Aber der Mensch schließt sich aus von all diesen Dingen. Hebräer Kapitel 3, Vers 19, da ist die Rede von den Israeliten. Sie sind nicht hereingekommen in das gelobte Land wegen ihres Unglaubenwillens. Sie mussten in der Wüste sterben. Und die Jugend, die junge Mannschaft, die konnte erst ins gelobte Land, nachdem die Alten weg waren. Und die haben für die Alten 30, 40 Jahre gebüßt in der Wüste. Die Alten haben den jungen Leuten das Leben vermasselt und schwer gemacht. Die Israeliten kamen nicht ins gelobte Land, sie erreichten nicht ihr Ziel, nur nebenbei. Man kann so viel sich vornehmen. Man kann wunderbar aussehen mit Heer und Horst und Mann und Wagner, der Herr den Pharao geschlagen. Aber was ist passiert? In der ganzen Wüste war das alles umsonst. Die waren schon so nah vor dem gelobten Land, meine Lieben, aber sie sind nicht rein. Jesus konnte in Nazareth auch keine Wunder tun, wegen ihres Unglaubens. Die wahren Kosten des Unglaubens, was ist das? Ich werde ein paar Dinge nennen. Du, das ist Schaden an sich selbst. Da verursachst du Karambolage an deiner Seele, wenn du nicht glaubst. In 1. Korinther 2, Vers 14, da heißt es, aber der natürliche Mensch empfängt die Dinge des Geistes nicht, denn sie sind ihm töricht, die sind dumm, naiv. Er kann, ja, geistig nicht unterscheiden, was ist von Gott, was ist vom Teufel, was ist von mir, was ist von der Regierung, von wem ist das alles. Eines der größten Hindernisse für die Manifestation der Kraft Gottes ist der Unglaube. Ich kann nicht glauben, ich will nicht glauben. Eigentlich, ich kann nicht, das ist nicht wahr. Ich will nicht glauben. Jesus konnte in seiner Heimatstadt Nazareth nicht viele Wunder vollbringen. So ein bisschen die Hände auflegen, wie die Ältesten das tun und so weiter. Aber mehr auch nicht. Ein Prophet, hat der Herr gesagt, gilt in seiner Heimat nichts. In seiner Familie. Versuch einmal in deiner Familie zu missionieren, zu sagen, wir kennen dich doch, weißt du, bist nur ein, und was weiß ich, was du denn alles bist in ihren Augen. Versuch einmal in deiner Gemeinde zu missionieren, du kannst in deiner Gemeinde nicht missionieren oder arbeiten oder dienen. Ein Prophet gilt nichts in seiner Heimatstadt, in seiner Zeit. Die meisten Genies, was wir haben, die sind erst nach ihrem Tod populär geworden. Weil vorher hat man sie gar nicht erkannt oder gar nicht ernst genommen. Da sehen Sie, ja, guck mal, der hat auch Probleme. Der Arzt kann nicht sich selbst operieren. Ich weiß nicht, ob du das schon drüber nachgedacht hast. Ein Prophet im eigenen Haus gilt nicht. Ein Psychologe kann sich selbst nicht verstehen. Die Juden sagten zu Jesus, als er am Kreuz hing, anderen hat er geholfen, aber sich selber kann er nicht helfen. Du siehst also, Unglaube ist ein Hindernis für mich selbst. Anderen hat er geholfen. Ich kann für andere wunderbar beten, aber wenn ich für mich beten sollte, da wird es problematisch. Verstehst du, das ist eine Anstrengung, denn ich kenne mich selbst am allerbesten. Ich weiß meine Höhen, meine Tiefen, meine Stärken, meine Schwächen. Ein Prophet, Markus Kapitel 6, Vers 5, ein Prophet gilt nirgends weniger als in seinem Vaterland und bei seinen Verwandten und in seinem Hause. Und Jesus, er konnte nicht eine einzige Tat Gottes, nicht ein einziges Wunder vollbringen, und so weiter, außer dass er wenigen Hände auflegte und sie heilte. Und er wunderte sich über ihren Unglauben. Warum können sie nicht glauben? Sie sehen so viel, wenn ich so die Geschichten aus der Kindheit Jesu lese. Jesu hat zum Beispiel Lehmvögel gebaut und da kamen Kinder und wollten zerstören, hat in die Hände geklatscht und die Vögel sind weggeflogen, sind aus Lehm Vögel geworden. Verstehst du? Jesus hat Wunder gewirkt, aber sie haben das nicht kapiert. Und ich kann mir vorstellen, er hat auch so viele andere wunderbare Dinge getan, wegen ihres Unglaubens. Und das nützt nichts. Da kann die geballte Kraft Gottes, da kann Gott in Person hier sein, da passiert nichts. Es gibt verschiedene Arten von Unglauben, das will ich auch herausstellen zuerst einmal, und auch verschiedene Ursachen. Manche Menschen wollen die Wahrheit nicht glauben, manche kennen die Wahrheit gar nicht, ihnen ist nie gepredigt worden. Wie sollen sie glauben, sagt Paulus einmal im Römerbrief 10, wenn ihnen nicht gepredigt wird. Wenn dir keine Heilung gepredigt wird, kannst du nicht gesund werden. Wenn dir Sündenvergebung nicht gepredigt wird, die können keine Sünden vergeben werden. Wenn dir ewiges Leben nicht gepredigt wird, dann wirst du ewiges Leben nie erlangen. Dann wirst du denken, naja, alles ist für diesseits, mit dem Tod ist alles vorbei. Unwissenheit ist oft die Ursache für den Unglauben. Viele Menschen haben die Wahrheit Gottes noch nie richtig vernommen oder ja irgendwie so oberflächlich. Und deshalb gibt es auch oberflächlichen Glauben. Nach deinem Hören passiert oder passiert es nicht. Der Glaube kommt immer aus dem Hören. Auch das negative Glaube. Guck mal, jetzt haben wir Lockdown, jetzt wird über die Krankheit so viel geredet, jeden Tag, da sind die Sendungen voll und die Leute kriegen Angst und Panik und sie werden erst recht krank und die werden sterben, nicht von Corona. Corona bringt niemand um. Corona ist nur ein Hüsterle, aber aus Angst vor Corona sind schon, jetzt zum Beispiel jetzt mit diesem Lockdown, jetzt sind schon fast 1000 Leute heute gestorben, laut dem Bericht, was Robert Koch Institut meldet. Das steigt rapide und ich kann euch sagen, bis Weihnachten und Silvester, da wird sich verdreifachen, vervierfachen, verzehnfachen sogar noch. Aus Angst sterben die Leute. Man muss den Leuten die Angst nehmen. Die Angst vor dieser Grippe, vor dieser Krankheit. Diese Krankheit ist da, ist vielleicht ein bisschen mehr oder weniger, aber in diesem Jahr, 2020, schon der Statistik nach, sind viel weniger Leute gestorben wie das Jahr davor oder 2018, als die Grippe war. Viel weniger. Und jetzt machen wir so ein Theater. Und die Leute sterben wegen diesem Theater. Nur nebenbei. Aus dem Glauben oder aus dem Unglauben passiert alles. Und alles, was auf dieser Welt passiert, ist Glaube oder Unglaube. Eins von beiden. Und was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen, hat dieser alte Hiob gesagt. So, andere, die sind falschen Lehren aufgesessen. Und Gott lässt manchmal falsche Lehren zu, wenn sie die Wahrheit nicht annehmen, gibt er ihnen kräftige Irrtümer. Und da machen sie sich erst richtig krank, kaputt und ruinieren sich. Also höre gute Worte. Und hier, was wir hier haben in unserer Gemeinde, ich predige auch fürs Internet jetzt. Diese Predigt wird ein paar Minuten im Internet stehen. Und da können Tausende und hören auch Tausende diese Predigten. Und da wird der Glaube angesprochen. Glaub an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein ganzes Haus selig. Fürchte dich nicht. Das Ergebnis dieser falschen Lehren ist, dass die Menschen nicht geheilt werden, dass sie nicht befreit werden, dass sie sterben. Dass sie sterben. Dann gibt es noch eine Art von Unglauben, das ist Unsicherheit. Ich weiß nicht genau. Ich bin nicht überzeugt. Gibt es eine Erlösung für mich oder nicht? Verstehst du? Diese Unsicherheit ist, was auch Unglauben verursacht. Und der Feind ist so ein raffinierter Spitzbub, der sagt, vielleicht hat Gott gewollt, dass du diese Last trägst. Weißt du, da wird den Leuten eingeschwätzt, das ist doch der Wille Gottes, dass wir leiden, durch viel Trübsal müssen wir ins Reich Gottes gehen. Stimmt. Aber dann wirst du vom Herrn genau wissen, das ist der Wille Gottes und das ist nicht der Wille Gottes. Vielleicht, der Teufel redet dann auch ein, vielleicht bist du gar nicht erwählt, gar nicht bestimmt dafür und so weiter. Vielleicht will der liebe Gott das nicht, sondern das ist unser Schicksal. Nein, Gott will, dass es uns gut geht, dass wir glücklich sind, dass wir in den Himmel kommen, dass wir gesund sind und dass wir fröhlich sind. Oder dann, vielleicht gibt es noch welche. Gott versucht ja, dir was beizubringen, dich was zu lehren. Ich denke nur an Hiob. Weißt du, da versucht der Teufel mit Widersprüchen, was auch biblisch ist. Auch zum Heiland kommt der Teufel mit der Bibel in der Hand. Es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Und so weiter. Und Jesus hat immer wieder gesagt, was sich gehört und was sich nicht gehört. Wer mir nachfolgen will, der soll sein Kreuz auf sich nehmen. Der soll mit sich selber klarkommen. Der soll selbst das verarbeiten. Ja, das ist der Wille Gottes. Und ich werde damit fertig. Und ich werde das akzeptieren. Ja, Herr, dein Wille geschehe. Aber nicht der Wille des Teufels. Nicht der Wille der Regierung. Und nicht der Wille der ganzen Viren und Bakterien. Wir sind in einer feindlichen Welt ausgesetzt. Wenn du auf diese Welt zur Welt kommst, da bist du, ja, wie in einer Kloake. Da schwirrt es und wimmelt es nur noch von Viren. Und jetzt musst du dich durchsetzen. Du brauchst Immunstärke. Und der Heiland möchte dir heute Abend Immunstärke geben, dass du sagst, ich widerstehe im Namen Gottes. Ich unterordne mich dem Herrn und ich nehme das, was der Herr mir gibt und alles andere. Teufel rutscht mit dem Buckel runter. Viele meinen, ja, und das sind manchmal so wohlmeinende Lehrer und so weiter, die versuchen, irgendwie Gott zu entschuldigen. Ja, das ist nicht mehr für unsere Zeit. Zeichen und Wunder sind vorbei. Nein, Gott hat nicht aufgehört, Zeichen und Wunder zu tun. Er ist immer noch der gute alte Vater, der das Beste will. Viele versuchen, ja, zu Gott zu kommen und mit einer Entschuldigung, Herr, wenn du willst. Und Jesus sagt, ich will dich gesund machen. Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Von wegen, wenn du willst, wenn du was kannst. So kamen die Leute zum Herrn. Warum manche Christen krank sind, ist, weil sie geistlich, spirituell faul sind. Sie wollen nicht glauben. Da muss man sich was antun. Man muss was tun für seinen Glauben. Aber viele sind faul. Nach eurem festen Glauben wird geschehen. Du musst sagen, ja Herr, ich glaube, selbst wenn die Welt untergeht, ich vertraue dir, du bringst sie deinen durch. Das ist fester Glaube. Aber der faule Glaube ist, dass ich mir gehen lasse, dass ich gehen lasse, weil der Preis mir zu hoch ist für die Befreiung, für die Heilung, für die Erlösung, für das Wunder. Das kostet was. Echter Glaube kostet Opfer. Glaube erfordert Glaubenshandlung, ein Bekenntnis. Ja, Herr, ich glaube. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Das ist die Weihnachtsbotschaft von Mutter Maria. Ich mag diese Maria. Ja, Glaube erfordert ein Geständnis. Der Herr hat mich berührt. Ich habe den Herrn angerufen. Ich habe den Herrn um Hilfe gebeten. Und der Herr ist nicht fern von einem jeden von uns. Und das ist, was mein Geschenk mir nahe bringt. Und dass ich jetzt plötzlich gerettet bin. Ich bin gerettet, obwohl ich noch voll hier in dieser Welt bin. Ich bin immer noch in diesem Schlamassel. Ich bin noch nicht aus diesem Schlamassel rausgekommen, aber ich bin errettet. Der Wagen kommt, der mich abholt. Die Polizei kommt, die Feuerwehr kommt, das Rote Kreuz-Auto kommt, die holen mich ab. Halleluja. Also, die sind schon bestellt, die sind unterwegs. Ich werde geheilt. Ich werde befreit. Der Befreier ist schon unterwegs. Die Bestellung ist da. Weißt du, viele Leute wissen nicht, was beten ist. In der Bibel heißt, bittet und empfangt. Klopft an und es wird euch aufgetan. Sucht und ihr werdet es finden. Das ist so einfach. Wir müssen das, was wir im Natürlichen tun, auch im Geistlichen tun. Wenn ich über die Brücke gehe, dann rechne ich mit dem Architekten, der hat alles genau berechnet, die Brücke ist stark genug. Selbst wenn ich ein Elefant wäre, ich werde nicht einkrachen, weil die Brücke genau berechnet ist. Die trägt mich, auch wenn ich noch so schwer bin. Es gibt Menschen, die, das ist auch warum vieles nicht passiert, sie wollen keinen Ärger haben. Weißt du, wenn du an Gott glaubst, wirst du die Ungläubigen verärgern. Du hast nämlich etwas, was sie nicht haben. Die werden neidisch und eifersüchtig auf dich. Die werden dich bekämpfen, denn hinter einem leeren Sack läuft kein Dieb nach. Nur nebenbei. So, es gibt Menschen, die sagen ja, der erlaubt sich zu viel, der handelt das im Glauben, der ist ein bisschen verrückt, weiß, der liegt daneben, aber der glaubt es. Und der Gerechte wird seines Glaubens leben. Und es fühlt dann nachher, dass manche Leute dich bekämpfen. Dann gibt es andere, die haben fehlgeleitete Prioritäten in ihrem Leben. Denen geht es gar nicht um Heilung, denen geht es gar nicht um Befreiung, denen geht es gar nicht um Errettung. Die wollen immer selbst im Vordergrund stehen und so weiter. Und die blockieren sich selbst. Viele Christen kennen nicht die Bedingungen und die Betriebsanleitung für den Glauben. Glaube ist eins und eins ist zwei. So einfach. Das haben wir in der Schule gelernt. In der Bibel heißt, ein Zweifler denke nicht, dass er was empfange. Sollte Gott gesagt haben. Weißt du, was mit deinem Leben los ist? Du hast viel zu viele Fragezeichen, wenn es um Glauben geht. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Zieh die Fragezeichen in die Länge und du hast Ausrufezeichen. So spricht der Herr. Und ich halte mich an dem, was die Bibel gesagt hat. Ich bin bibelgläubig. Zweifel ist vielfach die Ursache für den Unglauben. Unglauben bindet Gott die Hände. Überleg einmal. Viele ernähren sich geistlich falsch, lesen bibelkritische Schriften, hören bibelkritische Predigten. Glaube kommt aus einer vernünftigen, gesunden Nahrung, Vollwertkost. Verstehst du, nicht nur so raffiniertes Mehl, raffinierten Zucker, raffinierten Saft, verstehst du, nein. Da sind noch alle Vitamine drin im Wort Gottes, das nackte Wort Gottes. Da sind auch noch die Bitterstoffe drin. In den meisten Lebensmitteln heutzutage sind keine Bitterstoffe mehr drin. Ja, es muss alles süß sein oder was weiß ich wie. Nein, Gott will, dass du auch die Bitterstoffe schluckst. In der Bibel steht zum Beispiel, wenn du möchtest, dass Gott dir die Fenster des Himmels auftut, dass der Segen herabgeschüttet wird, dann bring den Zehnten ganz in sein Kornhaus. Nicht irgendwo in die Kirche, sondern da, wo du das Wort Gottes hörst, wo du Brot bestellst, zu deinem Bäcker. Da solltest du den Zehnten hinbringen, weil du geistliche Speise haben möchtest. Deshalb auch dorthin, wo du die Predigten hörst, wo du aufgebaut wirst, wo du ermutigt wirst. Und dann sagt Gott, und ich will doch mehr geben, dass du den Segen in Hülle und Fülle hast und den Segen herabschütten. Wer den Zehnten aber an der falschen Stelle gibt, der verkümmert geistlich. Ja, ich gebe meinen Zehnten, aber Gott segnet mich nicht. Ich sage dir auch warum. Gib an die richtige Firma den Segen und dann wirst du auch von der richtigen Firma den Segen bekommen. Wer nicht vom Heiligen Geist geleitet wird, der wird verführt. Der beginnt unlogisch zu handeln. Der gibt und verausgabt sich, das ist die Tragödie. Weißt du, wir sollen nur den Zehnten geben, 10% von meinem Einkommen, das gehört Gott. Und wenn du dem Herrn den Zehnten gibst, dann wird er der Herr dich segnen. Oder ich möchte die alten Israeliten noch nehmen, die machen etwas falsch. Die Israeliten waren so behängt mit Gold und Schmuck, mit was weiß ich, was die Ägypter alles mitgegeben haben. Nehmt alles mit und preist euren Gott im Himmel. Und was machen sie aus diesem ganzen Schmuck, aus dem ganzen Geschmeide? Was machen sie? Das goldene Kalb. Und dann tanzen sie um das goldene Kalb. Und das ist, was viele Leute machen. Die geben ihr Geld für das goldene Kalb. Die verwenden den ganzen Schmuck, was sie erarbeitet haben, mit Mühe und Not verdient haben. Und was Gott hat gesagt, ihr habt nicht umsonst gearbeitet. Das machen sie da draus, das goldene Kalb. 2. Mose Kapitel 32, Vers 1. Und als das Volk sah, dass Moses von dem Berg nicht mehr runterkam, schon über 40 Tage ist er da oben, da versammelten sie sich um Aaron, den Priester, und sagten zu ihm: Komm, Bursche, mach uns Götter, die vor uns herziehen, denn dieser Moses, der Mann, ja, der dort oben auf dem Berg hochgestiegen ist, der uns aus Ägypten rausgeführt hat, wir wissen nicht, ob er noch zurückkommt, ob er noch lebt. Und Aaron antwortete, so ein Trottel, und Aaron antwortete: Nehmt euren Frauen, Söhnen und Töchtern die goldenen Ringe ab, dass sie an ihren Ohren tragen, und bringt sie her. Dann nahm das ganze Volk die goldenen Ohrringe und brachten sie zu Aaron, und er nahm sie aus ihrer Hand und er bereitete sie mit einem Werkzeug, also mit Hämmer, da klopfte sie alles, macht klein und machte das goldene Kalb daraus. So dumm ist das Volk Gottes. Verstehst du, Gott segnet über Bitten und Verstehen. Und dann machen sie das goldene Kalb draus. Und er sagten sie nachher, nachdem das goldene Kalb fertig war: Das sind deine Götter, Israel, die dich aus Ägyptenland geführt haben. Kälber, weiter nichts, Rindviecher. Wer nicht auf Gott hört, wer nicht wartet, bis Moses vom Berg runterkommt, bis die Antwort Gottes da ist, wer keine Geduld hat, der geht geistig in die Irre. Und da entsteht der Unglaube. Durch Ungehorsam, der läuft einer Kuh, einem Kalb nach, einer alten Schachtel. Der fängt Götzendienst an zu betreiben. Der baut aus den Segnungen, was Gott ihnen gegeben hat, das goldene Kalb, und fängt an zu tanzen und denkt, das ist unser Gott. Das ist Götzendienst. Es gibt keine Götter, es gibt nur Götzendiener. Und der bezahlt einen sehr hohen Preis für seine Dummheit. Ja, die ganze Arbeit, was sie in Ägypten 430 Jahre getan haben, die armen Israeliten, das war alles für die Katz. Der Einsatz hat sich nicht gelohnt. Der ganze Stress war umsonst. Die ganze Plagerei war vergeblich. Und die Folge des Unglaubens ist, dass sie ihre Energie auf falsche Pferde gesetzt haben. Und so ist es. Auf falsche Pferde. Auf den Teufel gesetzt haben. Das bringt nichts. Man hat falsche, minderwertige Ziele gehabt. Minderwertige, primitive Erwartungen. Oh, der Moses kommt nicht mehr zurück. Was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? So viel Gottvertrauen hatten sie damals. Verstehst du? Die haben so viel Wunder erlebt. 10 Plagen in Ägypten und dann herausgeführt durch das Rote Meer. Da waren sie noch alle dabei. Und jetzt haben sie keinen Glauben mehr. Wer von Gott was haben will, der muss lernen, beschenkt zu werden. Von der Gnade und Güte Gottes zu leben. Auf Kosten Gottes zu leben, nicht auf ihre Kosten, auf Kosten Gottes. Der verlorene Sohn, er wollte sich verwirklichen in seinem Leben, und dann landet er bei diesen Sauhirten und wird selbst ein dummer Sauhirte, und man erlaubt ihm nicht von dem Gefries, dem Schweinefraß, was zu essen. Er wird nur ein Knecht, ein Tagelöhner, und selbst als er zum Vater zurückkommt und sagt: Papa, ich möchte nicht dein Sohn heißen, ich möchte lieber ein Tagelöhner sein. So primitiv sind viele Menschen. Ich möchte nur ein Tagelöhner sein, nur ein Heilandskind, nur zu Jesus möchte ich kommen. Nein, du sollst Sohn und Tochter des allmächtigen Gottes werden. Halleluja, preis dem Herrn. Der Glaube erfordert Demut und Unterwerfung unter Gott. Wir wollen, dass dieses Kalb uns vorgeht. Verstehst du, was ist das? Wer erlöst werden möchte, der muss sich von Gott beschenken lassen. So wie die Israeliten damals, die Ägypter haben alles gegeben, nehmt mit. Und die haben Gold gehabt. Sonst packt uns noch der Pharao das alles in die Pyramide rein und lässt sich vergraben da drin. Nehmt mit, preist euren Gott. Der Preis wurde bezahlt, die Arbeit wurde geleistet, Gott hat es getan und so weiter. Aber sie haben die Befreiung verpasst. Sie hatten alles und sie haben alles verbraten. Was von Gott haben will, der muss das Kunststück sich aneignen. Wie nehme ich das an? Wie werde ich gesegnet? Viele Leute haben keine Ahnung, wie werde ich gesegnet. Rufe den Namen des Herrn an, so wirst du gerettet werden. So einfach ist es. Du musst nur sagen, Jesus, Heiland, Vater, egal was du sagst. Gott hört dich, Gott sieht dein Herz an. Und du musst dich aneignen lernen. Oft kommt der Unglaube von dem, was unsere psychischen Sinne wahrnehmen, was sie sehen, ist ja gar nichts. Aber es ist doch egal. Genau das ist richtig. Weißt du, Gott wohnt im Nichts. Gott wohnt in der unsichtbaren Sphäre. Und du musst sagen, Herr, ich weiß, du bist da. Und in meiner Bibel heißt auch für heute Abend, wo zwei oder drei zusammen sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Stell dir mal vor, Jesus ist hier. Halleluja. Ist das nicht schön? Was willst du von Jesus haben? Sag's ihm. Sag's ihm, Herr, wenn ich dich nur berühren könnte, ich würde gesund werden. Das ist Glaube. Viele gehen nur nach dem Sichtbaren. Ich habe aufgehört, nach dem Sichtbaren zu gehen. Was fühlst du? Was riechst du? Du, ich habe einen Gottesdienst in Jugoslawien im Hühnerstall gehabt. Verstehst du, da haben sie zuerst einen Hühnerstall geputzt, aber vorher haben wir gesehen, dass dort Hühner drin waren. Die haben die Hühner rausgetan in einem anderen Raum oder in einem anderen Stall und dann haben sie Steine reingelegt, Brett rein und da war der Gottesdienstraum und es hat gestunken. Weißt du, und die Jugoslawen damals haben kein Deodorant gekannt und sowas. Er sagt, lieber Gott, hilf uns, dass wir diesen Gottesdienst verkraften. Und dann einer meiner Mitgeschwister, wo dabei war, dann sagt, riechst du was? Ich habe gesagt, ja, ich riech was. Aber was ist das? Nicht Lavendel und nicht dies und nicht jedes. Es war so ein Duft, ich habe sowas noch nie in meinem Leben gerochen. Die Herrlichkeit Gottes, wenn die Herrlichkeit Gottes da ist, dann ist es Dufte. Halleluja. Aber zuerst einmal musst du dich abfinden mit dem Negativen. Und viele Menschen können sich mit dem Negativen nicht abfinden. Es stinkt. Ist furchtbar. Katastrophal. Und dann wird nichts. Weil wir immer nur nach dem Sichtbaren gehen. Wenn das Gebet des Glaubens gebetet wurde, dann versuche es nicht irgendwie psychisch festzustellen, hat sich schon was verändert oder nicht. Wir haben gebetet. Und dann glaubt es, dass es sich verändern wird. Du hast dich entschieden zu beten, sonst könntest du deinen Mund halten und stille sein. Aber jetzt du hast dich entschieden zu sagen, Vater, hilf mir. Jesus, berühre mich. Jesus, heile mich. Jesus, vergib mir meine Sünden. Jetzt hast du das gesagt. Und in der Bibel heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Ja, Herr, ich glaube. So einfach geht es. Indem du einfach die Bibel zitierst, das geschriebene Wort Gottes, bei Gott gilt genau das Gleiche, was in der Welt gilt, nur das, was geschrieben ist. Nicht, was du gedacht hast, was du gefühlt hast, oder was du angenommen hast, was du geahnt hast, was du vermutet hast. Bei Gott gilt nur das, was geschrieben ist. Schwarz auf weiß. Es steht geschrieben. Und der Teufel muss auch abziehen und kapitulieren. Es steht geschrieben. Das Rema muss ich mit dem Logos decken, das geschriebene Wort muss mit dem inspirierten Wort decken, oder geschriebenen Wort decken und das inspirierte umgekehrt. Das ist eine Einheit. Das, was du empfängst, muss begründet sein, muss, ja, wo steht es, was für ein Paragraph ist es, was für Kapitel, was für Vers, in was für ein Buch. Ja, das muss genau geprüft werden. Und eine Sache bei Gott besteht aus zwei oder drei Mundzeugen. Wenn du von Heilung liest, von Rettung liest, von der Ewigkeit liest, und hast du zwei, drei, vier Zeugen, dann reicht es. Verstehst du? Deshalb glaub, was die Zeugen sagen. Aber so viele Leute sind ungläubig den Zeugen gegenüber. Den Zeugen gegenüber. Der hat's gesagt, und der sagt's auch, und der sagt's auch, und die Natur sagt es auch, mein Verstand sagt es auch, meine Nachbarn sagen das auch, verstehst du? Das stimmt, verstehst du? Da hast du eine Wolke von Zeugen um dich rum. Da musst du glauben, aber du willst es vielleicht nicht. Dann sagst du, die haben nicht studiert, die waren noch nie tot, verstehst du? Jesus ist der Einzige, der aus dem Totenreich zurückkam. Und er hat erzählt, was hier los ist und was dort im Jenseits passiert. So. Du kennst bestimmt bewährte Leute, die ihr Problem ausgetragen haben. Verstehst du, ausgetragen haben. Die waren schwanger und so weiter. Und dann haben sie es ausgetragen. Und irgendwann hat es gekalbt. Dann hat es gegeben. Dann brauchen sie kein goldenes Kalb mehr. Dann haben sie ein echtes Kalb. Und ein echtes Kalb ist viel mehr als das goldene Kalb. Halleluja. Der Glaube kommt durch das Hören des Wortes Gottes. Deshalb, wir verbreiten die Predigt. Und ich möchte bei dieser Gelegenheit auch einfach den Leuten im Internet sagen, also wir wollen nächstes Jahr noch genauso werben, denn diese Corona-Geschichte wird nächstes Jahr genauso weitergehen bis Mai, Juni und vielleicht noch bis in Herbst hinein. Und wir wollen missionieren und arbeiten. Höhe des Herrn Wort, Land, Höhe des Herrn Wort. Das war die Botschaft, was wir in der großen Nazareth-Kirche hatten, an der großen Glocke, damals ganz groß von Bismarck und von den Leuten dort eingraviert war. Land, Land, höre des Herrn Wort. Und genau das will ich tun und diesem Auftrag gehorsam sein. Einfach das Wort Gottes hinausposaunen. Ihr könnt es unterstützen. Ihr könnt am Schluss von dieser Predigt, da ist bestimmt eine Gelegenheit, wo eine Spende überwiesen werden kann, auch wenn es eine kleine Spende ist. Das macht nichts. Auch die kleinen Spenden helfen uns weiter. Und es kostet Tausende, um diese Anzeigen in unser Volk zu verbreiten, in Schweiz, in Österreich, in Deutschland und drüber hinaus. Und wir tun das. Wir nutzen diese Gelegenheit. Gott hat mir ein Bibelwort gegeben, das war unser Trautext auch gleichzeitig, aber das hat mein Leben bestimmt und ich halte mich an diesem Grundsatz, an diese Bestimmung und da heißt es, wer in Zeiten der Not sät, der wird mit Freuden ernten, wenn die Ernte kommt. Verstehst du? Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Und ich möchte die Zeit der Not, die Zeit von Corona nutzen, um das Wort Gottes zu verkündigen. Denn später werden die Menschen nicht mehr so offen sein. Ich sagte, die Zeit wird sich verändern. Und nach Corona wird vieles anders sein. Glaubt ihr das? Da wird vieles anders sein. Jetzt sterben schon die Leute geistlich. Viele Leute haben den Kontakt zu der Gemeinde, zu der Kirche verloren. Viele Leute sagen auch, guck mal, es geht ja ohne Kirche auch wunderbar. Für was brauche ich eine Kirche? Ich habe meinen Fernsehgottesdienst, ich habe den Internetpredigten. Ach, für was muss ich in die Kirche gehen? Wir brauchen die Gemeinschaft. Weißt du, am Fernsehen ist nicht Jesus Christus, selbst wenn Joyce Meyer und der liebe Gott am Fernsehen predigen würde. Da ist nicht die Gegenwart Gottes. Die Gegenwart Gottes ist da, wo 2 oder 3 sich in seinem Namen versammeln. Verstehst du, dann ist die Gegenwart Jesu da. Aber nicht mehr. Im Fernsehen, da ist nur Strahlung von Äther, von Radiowellen, SCDF und ARD und was weiß ich von welchen Sender. Tausende von Sendern. Ich habe zu Hause eine Antenne für mein Camping. Da kann ich fast 999 Sender empfangen. Das habe ich im Urlaub schon gemacht. Am Nordpol, am Nordkap da oben, irgendwo auf dem Campingplatz wollte ich auch meinen Fernseher gucken. Oder im Urlaub. Ja, du kannst tausende von Sender empfangen. Diese Wellen sind hier. Und die fliegen durch den Raum, zack, 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 so schnell kannst du gar nicht denken. Ätherwellen, WLAN, was weiß ich, was alles ist, SMS wird gefunkt und gesendet. Da ist nicht Jesus da, Jesus ist da, wo 2 oder 3 sich in seinem Namen versammeln. Und wir wollen das Wort Gottes verkündigen, dass die Leute kommen, denn das Evangelium wird der ganzen Welt zum Zeugnis gepredigt und dann wird der Herr kommen. Unglaube herrscht, wenn kein Fundament da ist, wenn die Leute nichts von Gott hören, nichts von Gott verstehen, wenn die Lampe kein Öl hat, dann geht die Lampe aus. Wenn man sich mit falschen Leuten abgibt, und so viele Menschen geben sich mit falschen Leuten ab, mit törichten Leuten ab, mit törichten Jungfrauen, jo, der Herr kommt lang nicht. Ach, oder was weiß ich, wird ganz schnell kommen, pass auf, glaub nichts. Du sollst weder den törichten noch den klugen Jungfrauen glauben, du sollst dir selber glauben, du, weiter nichts. Und weil Gott sagt, du brauchst Öl in deiner Lampe, brenn sie, wenn ich komme. Und die bereit waren, die gingen hinaus. Und in meiner Bibel heißt noch weiter. Und weil du bewahrtest das Wort meines Zeugnisses, will ich dich bewahren von der ganzen Versuchung, die über die Erde gehen wird, von ganz Corona-Geschichte. Ich will dich bewahren. Du wirst überleben. Da wirst du keine Angst und keine Panik haben. Du wirst sagen, sicher in Jesu Armen, sicher an seiner Seite. Wenn man im Rat der Gottlosen wandelt, jeden Tag hörst du diesen Shit da im Fernsehen, was du da hörst, das sind schlechte Berater. So und so viel sind gestorben, so und so viel sind gestorben. Oh, nächstes Mal bin ich dran. Verstehst du? Und so geht's weiter. Die Pharisäer waren schlechte Berater und schlechte Vorbilder für die Zeitgenossen Jesu. Sie waren Blindenleiter. Sie folgten dem Unglauben. Ja, der Herr ist weit weg. Der Herr ist weit weg. Der wird nicht kommen. Und dann steht man vor verschlossenen Türen, wie diese 5 Jungfrauen. Dann überlebt man den Sturm nicht. Dann hat man im Leben keinen Erfolg. Dann verwelkt man geistlich, was auch immer ist. Dann lebt man ein fruchtloses Leben. Und das sind Haufen Ergebnisse von Unglauben. Man hat keine richtigen Glaubenserlebnisse. Also ich habe schon Gott schon lange nicht mehr erlebt. Keine Gebetserhörung. Wann hast du zum letzten Mal eine Gebetserhörung erlebt? Wann hat Gott dich durchgeholfen? Wann hat er dir 10 Euro geschenkt? Verstehst du, zuschicken lassen oder was weiß ich? Der Glaube wird umgesetzt, verwirklicht und so weiter. Wenn wir Gott vertrauen, Herr, ich vertraue dir. Ich bin in Wiesbaden einmal auf einer Konferenz und bin hingefahren. Ich bin gut hingekommen, habe das Auto hingestellt und dann merke ich, meine Tankuhr ist leer. Ich habe keinen kein Benzin drin und ich muss bis nach Heilbronn damals nach Hause fahren. Und ich kenne niemanden, die Geschwister, die ich getroffen habe, die sind schon alle nach Hause gefahren und ich bin auch nach Hause gefahren. Und ich merke, meine Tankuhr, die zeigt also Reserve. Und dann habe ich gesagt, lieber Gott, dann habe ich überlegt, was könnte ich verpfänden der Tankstelle, aber ich muss von Wiesbaden bis nach Heilbronn fahren. Und habe hin und her überlegt und dann sagt eine Stimme, geh einmal um das Auto. Und ich steige aus, ich habe gebetet, weißt du, wenn wir beten, sollen wir auch empfangen. Und der liebe Gott sagte zu mir, geh um dein Auto. Und dann gehe ich einmal um mein Auto und dann komme ich wieder zurück und dann sehe ich hier, da ist ein Gulli. Das hätte auch in den Gulli fallen können. Da waren 100 D-Mark damals. Halleluja. Und da konnte ich tanken, nach Hause fahren und noch Vespa unterwegs kaufen. Verstehst du? Aber wir müssen die beten, dann auf die innere Stimme hören. Was sagt der Geist? Und dann gehst du einmal im Auto. Auch für die Leute, die dich für dumm halten. Oder ich stehe damals auf der Transitstrecke irgendwo an der Kreuzung da, auf dem Parkplatz in der DDR, ehemaligen DDR, und mit dem Wohnwagen hinten, kam von Berlin gerade, und Auto stehen geblieben. Dann versuche ich zu starten, geht nicht. ADAC kann ich nicht anrufen. Sag den Leuten, die sollen, wenn sie nach Hof kommen, die sollen ADAC zu mir schicken und. Nichts ist passiert. Ich sitze schon den ganzen Nachmittag da. Die Fopos kommen, die Volkspolizisten kommen und sagen, ja, wann wollen Sie weiterfahren? Wollen Sie hier übernachten? Ich habe gesagt, wissen Sie, das Auto springt nicht an. Kann ich irgendwo Hilfe bekommen? Dann sagen sie, Sie sind ein guter Mann, verstehst du, hier gibt es keine Hilfe. Also, ich könnte im Wohnwagen schlafen. Da habe ich kein Problem. Der Wohnwagen ist ja noch intakt. Lebensmittel habe ich auch noch dabei gehabt. So, ich hätte übernachten können. Und dann sagt mein Sohn, Papa, du betest für Menschen, du betest für Tiere, bete doch mal für dein Auto. Und dann bin ich zum Kofferraum vorne gegangen, habe die Hände auf meinen Kofferraum gelegt und sage, lieber Gott, wenn ich für Menschen beten kann, für Tiere beten kann, dann kann ich auch für das Auto beten. Lieber Gott, lass, dass mein Auto anspringt. Und dann sagt eine Stimme, geh rein und zünde das Auto. Oder dreh den Zündschlüssel um. Und das Auto sprang. Dann bin ich bis Hof damit gefahren. Und dann habe ich nicht ausgemacht. In der Schlange stand ich da, um die Transitstrecke da zu verlassen. Hier. Und dann sagt der Fopo, schalten Sie doch Ihr Auto aus. Denn Sie vergasen uns. Habe ich gesagt, ich kann nicht ausschalten. Das Auto ist kaputt. Wenn ich ausschalte, dann können Sie mich abschleppen. Ich komme hier nicht mehr weiter. Und dann bin ich mit diesem Auto bis in die Werkstatt gefahren, abgestellt und dann konnte ich in der Werkstatt in Hof reparieren, das Auto. Du siehst, Gott ist gut. Du kannst auch für dein Auto beten. Halleluja. Leg deine Hände auf, egal wo. Wenn du selber krank bist, leg dir selber die Hände auf und sag im Namen Jesu, ich bin gesund. Halleluja. Deine Kraft, dein Geist heilt mich. Aber das ist ja alles kindisch. Verstehst du, das ist naiv, das ist primitiv. Sowas macht man nicht, verstehst du? Da ist der Teufel, der dir all das einsuggeriert. Und was ist, wenn es nicht funktioniert? Naja, was? Ich habe es wenigstens probiert. Nur nebenbei, der natürliche Mensch kann natürlich nicht durch diese fünf Sinne, was er da hat, was im Geist geschieht und so weiter, empfangen, weil er die Antenne nicht hat. Du brauchst eine Antenne, um zu empfangen, was der Heilige Geist dir sagt oder wie Gott dich führt und so weiter. Alles, was sich natürlich manifestiert, muss zuerst einmal im geistigen Bereich passieren. Und ich empfange im Geist die Gnade Gottes, die Kraft Gottes, die Herrlichkeit Gottes. Und ich tue es. Aber wir brauchen einen Empfänger, eine Antenne. Deshalb beten wir als Gemeinde sehr gerne mit emporgehobenen Händen. Weißt du, da habe ich eine Antenne und zwei Antennen. Irgendwo bete ich, ich empfange im Geist. Paulus sagt, ich will, dass Männer an allen Orten heilige Hände emporheben. Wenn ich morgens aufstehe, dann gehe ich mit emporgehobenen Händen durch meine Wohnung und segne meine Wohnung. Ich werde nie vergessen, da habe ich einen lieben Bruder bei mir in Heilbronn gehabt. Der war ein Bauunternehmer, großer Bauunternehmer. Und der ist reingelegt worden durch welche Ganoven. Da haben sie gesagt, die Saudis kommen, die wollen ein Krankenhaus bauen. Er soll so und so viele Fenster bestellen und mit ihnen ein Geschäft machen. Und die Saudis kamen tatsächlich und er kutschiert mit denen durch halb Deutschland. Die leben auf seine Kosten. Einen guten Tag. Und am Schluss, als sie dann abgefahren sind, sagen sie, Herr sowieso, ja, diese Fenster sind nicht so, was unserer Norm entsprechen. Und der sitzt auf 300-400 Fenster als Bauunternehmer, was soll's. Und der war in meiner Gemeinde. Dann habe ich gesagt, Willi, wir machen Folgendes. Ich komme zu dir abends, wenn dein Geschäft geschlossen ist, und wir werden beten, dass Gott segnet. Und als ich dort ankam, habe ich vom Herrn etwas empfangen. Er und ich, wir sollen durch die Firma gehen und die Fenster segnen, die in dem Fenster dort, die dort gelagert sind, mit emporgehobenen Händen. Wir haben gesegnet. Und dann ist Folgendes passiert. Ich habe gesagt, jetzt überlassen wir die Ergebnisse Gott. Wir müssen unser Teil tun. Und die Ergebnisse müssen wir dem Herrn überlassen. Ein paar Tage später ruft jemand aus Spanien an. Ich habe gehört, Sie würden da gute Geschäfte machen mit Fenstern. Wir brauchen so und so viele Fenster. Haben Sie das noch? Dann sagte unser Bruder, ja, die habe ich. Die können Sie genau haben. Und genau so viel, wie viel er bestellt hatte, was im Lager lag, so viele Fenster konnte sofort verkaufen nach Spanien für ein Krankenhaus oder für was sie da gebraucht haben. So ist Gott. Wir müssen zuerst mal segnen und als zwei dumme Buben vorkommen. Wir gehen da durch die Firma. Was müssen die Leute gedacht haben, die zugeguckt hätten? Gut, die Firma war geschlossen. Wir haben es im Glauben getan. Und niemand geht es an, was wir im Glauben tun. Das mache ich für mich persönlich. Und ich vereinige mich noch mit jemandem. Und Jesus sagt, wo zwei oder drei eins werden. Und dann bitten sie etwas, dann wird es passieren. Und dann sind wir gegangen. Und dann sind wir schlafen gegangen. Gar nicht groß, was passiert jetzt? Wir haben gebetet. Und wenn wir beten, wir sollen aufhören zu arbeiten. Denn in der Bibel ist immer beides getrennt. Entweder arbeitest du oder betest du. Aber das, was die Kirchenväter ausgedacht haben, ora et labora, bete und arbeite, das steht nicht so in der Bibel. In aller Liebe. Beten ist getrennt und Arbeiten ist getrennt. Martin Luther hat einmal gesagt, wir sollen so beten, als wenn das ganze Arbeiten nichts taugen würde und arbeiten, als wenn das ganze Beten nichts nütze. Und so ist es. Wir arbeiten und wir beten und Gott wirkt. So, das ist, was der Glaube bewirkt. Alles, was sich natürlich manifestiert, muss zuerst mal im geistigen Bereich sich manifestieren. In deinem Bett. Ein Golfspieler hier hat mir mal erzählt, er spielt im Bett, versucht den richtigen Schlag im Bett zu machen. Und der gewinnt Pokale, weil er im Bett übt. Verstehst du, nicht mit dem Schläger, sondern im Geist. In deinem Geist musst du Siege erringen. Und dann kannst du aufstehen und kannst sagen, so spricht der Herr. Es ist möglich, im Natürlichen so viel zu überdenken, zu argumentieren, zu rechnen und zu berechnen und so weiter. Aber das alles behindert den Fluss des Geistes. Wenn wir gebetet haben, und ich habe oft solche Sachen mir erbetet und gebetet, dann sage ich den Leuten, geh jetzt ins Bett, trink einen Tee oder Milch oder sonst was und dann schlafe. Und dann schlafe. Der Herr gibt den Seinen im Schlaf. So steht es in der Bibel. Dann schlafe. Dann mach keine Gedanken mehr. Herr, hast du gehört, was wir gebetet haben? Herr, siehst du, was wir brauchen? Herr, siehst du, wo wir stehen? Vergiss, Gott zu beleidigen und zu belästigen. Er braucht seine Ruhe, damit er arbeiten kann. Wir blockieren ihn nur und würgen ihn unter Umständen ab. Unsere wahren Siege erringen wir zuerst im Geist. Also, du hast gebetet, kräftig gebetet, durchgebetet. Durchgebeten ist, dass du wirklich weißt, also ich habe mein Herz ausgeschüttet vor dem Herrn, ich habe vor dem Herrn geschrien, vielleicht womöglich, das ist auch egal. Aber jetzt habe ich ihm gesagt, und jetzt gehe ich schlafen. Und dann gute Nacht, Heiland. Bis morgen früh. Und morgen ist ein anderer Tag. Verstehst du? Und aus Abend und Morgen wurde der dritte Tag. Verstehst du? So ist es beim lieben Gott. Du musst schlafen gehen. Wenn du von Gott was haben willst, du musst beten, wie ein Weltmeister, hast gebetet, und jetzt gehe ich schlafen. Ess noch was Vernünftiges, und dann trinken warmes Bier vielleicht. Vielleicht schläfst du da besser. Ich weiß nicht, mit was du schläfst. Vielleicht Baldrian, oder es gibt so Einschlafmittel, verstehst du, was du machst. Du schläfst wirklich gut und du solltest schlafen und vom Teufel nicht die Nachtruhe rauben. Die Nacht ist zum Ruhen und dass Gott was tun kann. Du sollst nicht Gott blockieren. Gott arbeitet nachts. Wir sind siegreich in Zusammenarbeit mit Gott. Tagsüber ist dein Tag, deine Zeit, aber nachts ist Gottes Zeit, Gottes Stunde. Natürlich Teufelsstunde, 12 Uhr nachts, da arbeitet der Teufel Überstunden. Glaub mir das. Aber nachts, da werden unsere Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickelt und überdacht. Da wird das Messer geschärft, da wird die Axt geschärft, verstehst du? Dort wird Gott befragt, dort entspannen wir uns. Geschwister, ich will nur raten, solange du nervös bist, solange du zappelig bist, solange du Angst hast und so weiter, da wird nichts Gescheites aus deinem Leben. Du musst zur Ruhe kommen. Jesus sagt, kommt her zu mir, ich will euch Ruhe geben. Ruhe zum Schlafen. Dort lässt du alles Sinnlose los, hat sowieso nichts geholfen. Jetzt wird's auch, wenn ich jetzt nochmals eine Überstunde mache, wird es auch nichts bringen. Dort wirst du innerlich heil. Und Unglaube ist Zerrissenheit, innere Zerrissenheit, dass du innerlich zerrissen bist. Oh Herr, was soll ich tun? Sag mir bitte schnell, 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 Heiland. Ja, der Gerichtsvollzieher ist schon unterwegs. Oder der Krankenwagen. Oder was weiß ich. Herr, weißt du, so viele Christen sind zerrissen. Das Gute, was ich will, was ich soll, das tue ich nicht. Und was ich nicht will, das tue ich. Paulus, Römer 7. Wer nicht glaubt, der ist nicht im Fluss des Heiligen Geistes. Der blockiert die Energie. Der ist nicht richtig verkabelt mit dem Herrn. Der fährt auf und lebt auf Sparflamme. Der strampelt sich ab, ist gleich erschöpft. Das merkst du ganz schnell. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Heiland, hilf mir. Ich schaff's nicht mehr. So armselig sind nachher die Kinder Gottes, weil sie in eigener Kraft kämpfen und nicht in der Kraft Gottes. Wer mit Gott lebt, richtig mit Gott kämpft und so weiter, der reißt Bäume aus dem Boden. Der zieht durch, der macht weiter und den macht nichts fertig. Echter Glaube entspannt sich, denn Gott ist ein Gott des Friedens. Oh, lieber Gott, heute werden wir die Riesen packen. Und hier, die, gib mir dieses Gebirge, lieber Gott. Und gib mir die unteren und die oberen Quellen. Herr, ich will alles haben von dir. Als Christen sollten wir, sobald wir eine Entscheidung getroffen haben, sobald wir das Rema bekommen haben, sobald wir diese Heilsgewissheit, innere Gewissheit vom Heiligen Geist haben, wir sollen ganz entspannt sein und loslassen. Schlafen gehen. Und Gott vertrauen. Es wird schon morgen anderer Tag werden. Weil in der Bibel heißt es immer wieder, morgen um diese Zeit. Die meisten haben nicht kapiert, was es ist. Die meisten denken, das muss heute passieren. Ihr habt gebetet und es muss jetzt passieren. Nein, die Bibel sagt uns klipp und klar, morgen um diese Zeit. Warum? Weil Gott noch arbeiten muss. Der muss seine Hausarbeiten tun. Der muss die Riesen abschlachten. Der muss hier seine Engel durch das Lager schicken. Und so weiter. Am nächsten Morgen 183.000 Assyrer. Die liegen alle flach, erschlagen vom Engel des Herrn, ein einziger Engel. Weißt du, Gott muss nachts arbeiten, damit, ja, und wir müssen ihn arbeiten lassen, damit der Geist Gottes fließt und wirkt. Ich möchte euch ermutigen, Geschwister, es ist so wichtig, ich kann das, auch diese Tage habe ich mit ein paar Leuten am Telefon gesprochen, ich habe gesagt, Leute, lasst doch das ganze Zeug in Ruhe, ihr habt Gott gesagt, und wenn ihr das wirklich Gott gesagt habt, dann lasst Gott arbeiten, lasst Gott es machen, lasst Gott entscheiden. Und du hast Gott anvertraut, ihm überlassen. Bitte nicht nur, sondern empfange. Das sollte ganz normal für dich sein. Und so weiter. Ja, nicht, kein Theater mehr machen. Wie soll ich das machen? Herr, zeig mir oft, vielleicht kann es so und so und so passieren. Hör auf, Gott zu Vorschriften zu machen und ihn zu belehren. Er ist schlau genug. Du betest um ein gutes Wetter und trotzdem glitt nachher in Strömen und sagt, ich weiß gar nicht, was los ist. Morgen um diese Zeit, da ist anderes Wetter wieder. Verstehst? Morgen um diese Zeit, immer wieder, nimm deine Konkordanz und lies alles, was passiert ist. Leute haben gerungen, Leute haben gekämpft und Gott hat immer gesagt, morgen um diese Zeit. Du musst Geduld haben. Lass Gott dran. Man betet und Gott antwortet nicht. Frage, hast du diese Bitte von Gott? Ist sie im Willen Gottes? Und im Willen Gottes ist, wenn du sagst, Herr, morgen um diese Zeit möchte ich das Problem nicht mehr haben. Morgen um diese Zeit. Vielleicht braucht die Natur gerade den Regen, verstehst du? Wer weiß es? Gott hört Gebete, die dich selbst betreffen. Auf jeden Fall, diese Gebete hört das, wie dieser Unglaube, wie der funktioniert. Du betest für andere, aber Gott hat dir nicht den Auftrag gegeben, unbedingt für andere zu beten. Bete mal zuerst mal für dich selbst. Und wenn du das schaffst, für dich selbst zu beten, wenn du selbst stark genug bist, dann kannst du alle anderen Probleme auch lösen nachher. Aber die meisten werden mit sich selbst nicht fertig. Der Prophet gilt in seinem eigenen Haus nichts. Gebete, die Gott verherrlichen. Ich kann mir vorstellen, verstehst du, dass Josef im Gefängnis damals in Ägypten, wo er auch war, um Befreiung gebetet hat, 1. Mose 37 von Vers 23 bis 36, hat gebetet, oh lieber Gott, was passiert? Also ich bin jetzt als Sklave verkauft. Ich habe nichts Übles getan, ich habe nichts Böses getan und jetzt sitze ich im Gefängnis. Mein Bäcker und mein Mundschenk hat mich vergessen. Alle Geister haben mich verlassen. Ja, was ist? Ja, Josef wird gebetet haben und trotzdem war er versklavt, im Gefängnis vergessen und trotzdem wurde sein Gebet nicht erhört, weil Gott was Besseres für ihn vorhatte. Wenn er aushält, morgen oder nächstes Jahr um diese Zeit, verstehst du, bis er ausgetragen hat, die Sache, und dann sitzt er eines Tages auf dem Thron, dann ist der Herr von Ägypten, dann ist die Hungersnot schon 2 Jahre lang im Land. Trotzdem wurde er als versklavt und dergleichen. Oder David hat um seinen Sohn geflennt und geweint und so weiter. Oh Gott, warum musste mein Junge sterben? Ja, Gott hat andere Gedanken gehabt, 2. Samuel Kapitel 12. Oder Paulus, er wurde in seinem Gebet nicht erhört wegen diesem körperlichen Leiden. Und Gott hat gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Fertig. Lass dir. Und wir müssen uns auch manchmal uns an der Gnade Gottes genügen lassen. Herr, ich habe eigentlich alles, was ich brauche. Ich habe Wasser, ich habe Brot, ich habe das, ich habe dies, ich habe Kleider, ich habe Dach über dem Kopf, kann mich noch fortbewegen, egal was. Verstehst du? Danke Gott für das, was du hast und werde dankbar. So viele sind im Unglauben gelandet, dass sie sagen, ich kann es nicht packen. Hast du schon für das gedankt, für das, was du jetzt gerade hast? Dass wir einen Arzt haben, dass wir den anrufen müssen, dass er sogar kommt. Jetzt verteilen sogar Masken kostenlos in der Apotheke, damit du nicht dich ansteckst, verstehst du? Hast du alles getan? Danke Gott für das, was wir haben, und dann wird das andere sich erledigen für das, was wir noch nicht haben. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. So viele möchten vom körperlichen Leiden geheilt werden, aber sie haben Gott noch nie Gedanken, dass sie überhaupt noch gesund sind. Dass sie noch einen ganzen Verstand haben, dass sie noch beide Hände haben, dass sie noch beide Beine haben, dass sie noch ein Herz haben und dass die Lunge noch funktioniert, denn mit der Lunge steht und fällt alles. Wenn die Lunge intakt ist, dann kannst du lange leben. Deshalb danke Gott für deine Lungen, auch wenn du irgendwelche dunkle Stellen auf dieser Lunge hast. Leb damit, mach dir nichts raus, verstehst? Danke Gott, dass die Lunge nicht ganz schwarz ist. Verstehst du? Du könntest auch so schwarze Lunge haben. Aber du bist gesund. Du kannst noch atmen, auch wenn du kurzatmig bist. Danke Gott. Auch wenn du die Treppe nicht mehr so schnell steigen kannst und sagst, ich muss Pause dazwischen machen. Wenn du diese Erfahrung gemacht hast und so weiter, dann bist du in der Gegenwart Gottes und kannst Danke sagen für die Wege Gottes, für seine Führung, was alles passiert ist. Gott will dich weiterführen. Auch durch unerhörte Gebete, weil Gott was Besseres für dich hat. Weißt du, unsere Gebete, ein Großteil unserer Gebete sind egoistisch, selbstsüchtig. Ja, und wir sind vor Gott gar nicht demütig. Wir machen Gott Vorschriften, mach das, mach das, mach das, mach das. Wir sollen einfach vor Gott stehen und sagen, lieber Vater, ich bin dein Kind und du weißt immer das Beste für mich. Und ich nehme alles aus deiner Hand, dein Wille geschehe. Hab Geduld und dann lerne, warten. Gottes Mühlen mahlen langsam, aber trefflich fein. Hast du schon gehört? Ist kein Bibelspruch, aber das ist ein weltlicher Spruch, eine alte Volksweisheit. Und du sollst eines wissen, Gott hat etwas Besseres für mich bereit, eine bessere Lösung, einen besseren Plan. Ich soll nicht nur aus dem Gefängnis rauskommen, nein, ich soll Prinz von Ägypten sein. Halleluja. Jesaja Kapitel 55, Vers 9. Da heißt es, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Er ist Schöpfer, er ist souverän und wir sind seine Geschöpfe. Er hat eine ganz andere Sichtweise von unserem Leben. Wir sollten unser Leben mit den Augen Gottes sehen. Ganz einfach. Bei Gott muss ich nichts erzwingen. Oh Gott, jetzt heute, sonst sterbe ich. Ja, dann lass dich sterben. Du musst Gott nicht erpressen. Er ist Herr. Und deshalb lerne Gott zu vertrauen, auch wenn deine Gebete jetzt nicht sofort auf der Stelle erhört werden, sondern morgen um diese Zeit, wann das auch immer ist. Morgen um diese Zeit. Überleg einmal. Ich weiß, er gestaltet mein Leben. Selbst wenn mein Leben voller Leid, voller Bedrängnis ist und so weiter, vieles passiert in meinem Leben nicht, weil diese Kairos noch nicht da ist. Es ist noch nicht der Termin da, der Liefertermin für das Wunder. Es ist noch nicht die erfüllte Zeit, die richtige Zeit. Nur Gott kennt die richtige Zeit. Unsere Zeit ist Kronos, nicht Krona oder was weiß ich was alles ist, sondern Kronos, diese Chronik, fortlaufende Zeit. Der wahre Glaube glaubt an die Allwissenheit Gottes. Von oben wird das alles gesehen und dort sieht alles anders aus. Wenn du im Flugzeug sitzt einmal und dann guckst runter, wenn nicht hoch genug bist, dann kannst du noch sehen, da geht die Autobahn, da ist die Grenze oder die chinesische Mauer. Verstehst du? Das von oben siehst du alles ganz anders aus. Und dann machst du dich lustig. Die wohnen alle nur in so einer Schachtel da unten. Wer Gott vertraut, der hat einen größeren Vorsprung. Gott ist ein verborgener Gott. Er hat nichts mit Unglauben zu tun, will auch gar nichts zu tun haben. Ein Zweifler denke nicht, dass er was bekommt. Wenn du manchmal Gott nicht erlebst, Musst du nicht immer gleich klagen und dich beschweren und so weiter. Das ist typisch christlich, typisch alttestamentlich sogar. Ich denke nur an David, Psalm 13, Vers 1. Und da betet dieser Mann: Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich noch sorgen in meiner Seele? Wie lange muss ich mich ängstigen in meinem Herzen? Täglich sogar, wie lange soll ich mich vor meinem Feind verbergen, der sich über mich erhebt? Herr, wie lange, 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 wie lange? Du hast gar keine Ahnung, was Ewigkeit ist. Und dann hier heißt es, da betet er weiter: Herr, schau doch und erhöre mich, Herr, mein Gott, erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tode entschlafe, dass nicht mein Feind sich rühme, er sei meiner mächtig geworden und meine Widersacher sich freuen, dass ich wanke, umfalle und auf dem Boden liege. Ich traue auf dich, o Herr. Das ist Glaube, dass du gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Dass er mir wohltut. Verstehst du? Das ist nämlich Glaube. Das ist Evangelium. Ich will dem Herrn singen. Fang an zu singen. Der Staat verbietet uns zu singen. Was auch immer ist, mir ist auch vollkommen egal. Aber wir können zu Hause singen. In der Badewanne wenigstens. Dort halt es so schön. Verstehst du? Da bin ich Kapitän in meiner eigenen Badewanne. Lob und Dank. Ich singe, lobe den Herrn, preise dem Herrn. Psalm 10 hier lese ich noch. Herr, warum stehst du so ferne, verbirgst dich in der Zeit der Not? Psalm 44, Vers 25. Wach auf, Herr! Wach auf! Wach auf, Herr! Und verstoß mich nicht von deinem Angesicht. Verbirg dich nicht vor mir. Vergiss mein Elend nicht. Und denk an meine Drangsal, was ich durchmache. Denn unsere Seele ist gebeugt zum Staube und unser Leib klebt am Boden, wir kommen gar nicht mehr hoch. Mache dich auf und hilf uns und erlöse uns um deine Güte willen. Das sind Gebete des Glaubens. Erlöse mich. Ich klebe am Boden, ich komme nicht mehr hoch. Und mich kriegt auch niemand mehr hoch. Verstehst du, wenn du mal aus dem Bett gefallen bist, richtig gefallen bist, verstehst du? Da liegst du da. Da sind die Zeiten, in denen Gott nicht zu handeln scheint, verborgen. Ja, Gott, du hältst dich zurück. Du tust nicht. Gott hätte Jesus auch einige Zeit früher senden können. Nein, aber als die Zeit erfüllt ward, sandte Gott seinen Sohn bei Weihnachten. Gott hätte das gelobte Land den Israeliten viel früher geben können, statt 430 Jahre zu warten, bis die Kanaaniter so böse sind, bis ihre Sünde ausgereift ist. Ja, 430 Jahre müssen die Kanaaniter da in Ägypten Frondienst leisten. Weil die Sünde der Kanaaniter noch nicht voll waren. In Offenbarung Kapitel 6, Vers 10, das sind sogar diese Märtyrer, diese Christen, die Seelen unter dem Altar. Wie lange noch, Gott? Wie lange noch? Wie lange müssen wir uns quälen? Gott hat eine Zeit festgesetzt. Und Gott bestimmt dieses Kairos, diese Gotteszeit. Alles hat seine bestimmte Zeit, dieses Timing für Gottes Handeln, auch für mein persönliches Leben. Deshalb, der Unglaube kann nicht warten. Euch tut eines Geduld Not. Verstehst du? Geduld tut euch Not. Viele unerhörte Gebete sind reine Prüfungen. Kann er durchhalten? Bleibt er bei der Stange? Macht er weiter? Gott stellt meinen Glauben so oft auf die Probe. Ich weiß nicht, wie es bei dir geht, aber gerade diese Proben stärken mich. Und dennoch bleibe ich stets bei Gott. So wie dieser eine aus dem Warschauer Ghetto, der an der Wand geschrieben hat: Lieber Gott, selbst wenn du mich totschlägst, ich werde dich nicht aufgeben. Selbst wenn du mich totschlägst, ich werde dich nicht aufgeben. Gott will, dass du dran bleibst, dass du die Flinte nicht ins Korn wirfst und kapitulierst, dass du, ja, Gott alles in seiner Hand lässt, so wie der Josef. Ach, und der Herr war mit Josef. Verstehst du, es wird so bleiben. Und der Herr meinte es gut mit mir, hat er gesagt. Der Herr meint es gut. Und du solltest eines in deinem Leben wissen, egal was da passiert, Gott meint mit dir gut. Sehr gut sogar. Auch wenn es daneben geht alles. Auch wenn alles schief ist. Wenn es materialistisch nicht so funktioniert, wenn es nicht nach der gesellschaftlichen Norm alles erfüllt wird, er meint gut mit mir. Was wäre geschehen, wenn Josef aufgegeben hätte? Was wären die Folgen des Unglaubens gewesen, wenn wir keinen Heiland hätten, wenn Jesus nicht gekommen wäre? Die Israeliten haben zum Beispiel im 4. Mose Kapitel 13, als sie hörten, das Land ist wunderbar, aber da sind Riesen. mächtige Riesen, das sind Monster, passt auf. Und dann plötzlich schreien die, wir können nicht in das Land reingehen, das sind da so Riesen, wir können das Land nicht einnehmen. Begrenze deinen Gott nicht. Halleluja. Begrenze ihn nicht. Zweifle nicht an Gottes Macht. Der konnte aus dem Nichts die Welt schaffen. Ich werde nie vergessen, ich habe Werner Heukelbach in einer Zeltversammlung erlebt. Er hat gepredigt im Schondorf. Und Lausbuben haben ihm einen Streich gespielt. Oder war das vielleicht auch eine Vorbereitung? Ich weiß nicht, was das war. Auf jeden Fall, die haben in seinem Bibelstab, dass er seinen Umriss hat, haben sie weißes Blatt Papier reingelegt. Und dann nimmt er das weiße Papier, hier nichts und hier nichts. Hat er hingelegt, aus nichts hat Gott die Welt geschaffen. Das war die Predigt. Aus nichts hat Gott die Welt geschaffen. Hier nichts und da nichts. Vielleicht ist es auch in deinem Leben auch so. Hier nichts und da nichts. Aber Gott hat aus nichts die Welt geschaffen. Trau Gott was zu. Tier, ihr Unglaube, ja, das hat die erste Konsequenzen. Sie mussten 40 Jahre weiter, oder fast 40 Jahre weiter in der Wüste rumtippeln, bis sie da gestorben sind. 4. Mose Kapitel 14, kannst nachlesen. Und sie haben erfahren, was sie gesagt haben. Und bitte, halt dein Schlappmaul, Entschuldigung, halt dein Maul, rede nichts Negatives. Wir können nicht reingehen in dieses Land. Und sie konnten auch nicht. Das, was du sagst, das geht in Erfüllung. Halte dein Maul, Entschuldigung. Da solltest du die Maske vom Mund tragen. Da sollst du einen Riegel vor deinem Mund schieben. Halte deinen Mund. Sei still, bevor du Blödsinn redest, denn du wirst Blödsinn ernten, wenn du Blödsinn redest. Rede solche Dinge. Wir können nicht. Und da keiner von ihnen konnte, außer diesen zwei, Josua und Kaleb, die kamen ins gelobte Land. Die haben gesagt, ja, wir können. Wir werden sie wie Riesen, wie Brot fressen. Aber wir können es nicht. Hör auf, negative Dinge über dein Leben zu reden. Über deinen Körper, über dein Geld, über deine Familie, über deine Gemeinde, über deinen Pastor, über die Predigt. Ja, wir können es nicht, wir schaffen es nicht. Und sie haben erfahren, was es heißt, wenn man sich von Gott abwendet. Wenn du anfängst, negativ zu reden, wendest du dich von Gott ab, kannst noch so fromm sein, wie du willst. Wir können es nicht. Und ihre ganze Zeit, ihr ganzes Leben war nutzlos, vergeblich. Was für ein leeres, armes und unfruchtbares Leben im Vergleich zu dem, was sie hätten genießen können. Stell mal vor, Gott wäre mit ihnen geblieben. Und ihre Kinder müssen diese ganzen blöden Auswirkungen ertragen, die Suppe auslöffeln. 4. Mose Kapitel 14, Vers 33. 40 Jahre lang musste Gott sie in der Wüste extra versorgen, denn eigentlich wollte Gott die Juden ausrotten. Schon damals, das wollte Gott, Holocaust, er wollte die Juden ausrotten. Da hat Moses nur gebeten, lieber Gott, nein, mach nicht lieber aus dem Buch des Lebens. Verschuldet das Volk, sonst heißt es nachher, guck mal, er hat das Volk aus Ägypten rausgeführt und konnte sie nicht in das gelobte Land reinführen. Sonst bist du blamiert, lieber Gott. Ja, aufgrund des Gebetes von Moses ist Israel verschont worden und dann diese junge Generation kam rein. Welch ein unermesslicher Verlust ist, wenn Gott einmal zornt, wie ernst es ist. Ja, die Zeit war umsonst, was sie alles erlebt haben. Gott sorgte für sie 40 Jahre, 5. Mose 2, Vers 7, hat sie versorgt, sie beschützt und so weiter. Diese 40 Jahre ist der Herr, dein Gott, mit dir gewesen. Es hat dir an gar nichts gefehlt, trotz allem, obwohl du nicht gläubig warst. Dir hat nichts gefehlt. Du willst glauben, bitte, dass Gott dir, ja, deinen Unglauben nehme, dass Gott dir helfe, Herr, hilf, pur mich um, dass ich positiv bin. Gott, er sagt, bittet, so wird euch gegeben. Und ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Mach deinen Mund auf und sag, lieber Gott, ich will glauben, aber ich schaff's nicht. Bitte hilf meinem Kleinglauben, meinem Senfkornglauben, das ist so groß, dass es unter einem Nagel geht. Hilf mir, lieber Gott. Erlaube nicht, dass der Unglaube über deinen Glauben siegt. Erlaube es nicht. Glaube an das Unbegreifliche Gottes, an das Unerklärbare, Unfassbare, Unsichtbare. Aus nichts hat Gott die Welt geschaffen. Ja, so einfach hat er es gemacht. Der Glaube ist ein mutiger Sprung ins Ungewisse, aus der Hoffnung heraus. Gott fängt mich auf. Er lässt dich nicht fallen. Wir haben eine kleine Geschichte den Kindern vor allem in der Kinderstunde erzählt, aber diese Geschichte war ein Hintergrund. Da brennt ein Haus und das Junge oben auf dem Balkon und unten ist die Feuerwehr, spannt die Decke auf, ein Tuch, und die rufen, Junge, spring, spring, spring. Bald ist das ganze Haus im Feuer und der Junge sagt, nein, ich springe nicht. Und dann kommt der Vater und sagt, ruft seinen Namen und sagt, spring. und der Junge springt. Warum? Der springt ins Ungewisse, der sieht die Decke nicht unten. Aber er wusste, wenn mein Vater mich ruft, ich kann springen. Er wird nicht zulassen, dass ich zerschelle. Und er sprang und er wurde gerettet. Aber als die anderen ihm riefen, spring, 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 da hat er nicht gesprungen. Lass deine eigenen Sicherheiten los, löse dich von all diesen menschlichen Sicherheiten. Der Vater ruft dich, der allmächtige Gott ruft dich. Und du bist bei Gott gut versichert. Halleluja, er ist der Vater aller Väter. Lob und Dank. Glaube und zweifle nicht. Glaube und zweifle nicht. Denn Glaube und Zweifel sind so zwei Zwillinge, die sind so eng verbunden, so nah beieinander. Der eine zieht dich nach oben, der andere zieht dich nach unten. Du kannst die Folgen des Zweifels und des Unglaubens, du weißt, was es ist, du hast genug Resultate schon davon gehabt. Spring, wenn Gott es dir sagt. Tue, was er dir sagt. Und da passieren Wunder. Spring mit deinem Unglauben und sag, Gott hat es gesagt, ich tue es im Glauben, aber mach nichts etwas aus dir raus, sondern es muss der Herr dir gesagt haben. Setz deine Hoffnung und dein Vertrauen ganz auf Jesus. Er ist der Anfänger und Vollender deines Glaubens. Den Glauben zu behalten heißt es, an Wunder zu glauben. Ich glaube, Gott kann ein Wunder tun. Selbst wenn er Tote aufwecken muss. Verstehst? Das hat Abraham gesagt, als er seinen Isaak opferte. Überprüfe deinen Fallschirm. Geht er noch auf? Hast du deinen Fallschirm überprüft? Ich musste hier mal jemanden beerdigen aus Reinickendorf. Es war ein Geschäftsmann, aber auch sein Hobby war Fallschirmspringer. Und er springt, nimmt den Fallschirm, was gerade im Flugzeug ist, nimmt den, setzt sich an und springt und hat nicht geprüft, wird mein Fallschirm aufgehen oder nicht. Sein Fallschirm ist nicht aufgegangen, er plätscht nach unten und war unten dann Salat und musste so zusammengekratzt werden und dann beerdigt werden. Davon hängt dein Leben ab, ob dein Fallschirm aufgeht oder nicht. Es ist so wichtig, dass dein Fallschirm selbst gepackt hast, selbst geprüft hast und nicht nur einfach sagen, ja, das ist gut gekaufter Fallschirm und das ist wirklich wunderbar. Ja. Und der ist gesprungen, der gute Mann. Deshalb ist so wichtig, achte auf dich selbst. Bist du wirklich in der Hand Gottes? Bist du ein Kind Gottes? Bist du gerettet? Steht dein Name im Buch des Lebens? Wenn das alles der Fall ist, dann geht's weiter und davon hängt dein Leben ab. Philipper Kapitel 2, Vers 12. Arbeitet an euch selbst mit Furcht und Zittern, damit ihr gerettet werdet. Ihr könnt es, denn Gott selbst bewirkt in euch beides, das Wollen und das Vollbringen, so wie es ihm gefällt. So wie es ihm gefällt. Vertraue dein Gott. Vertraue seinen Wirkungen, seiner Führung, seiner Mahnung. Vertraue ihm. Sonst endest du in der Verzweiflung, im Fiasko, im Desaster, im Kummer und Leid und Enttäuschung. Und das sind die Folgen des Unglaubens, des Leichtsinns und dergleichen. Wer nicht gehorcht, wer nicht sich selbst nicht prüft, dass sich seines nicht gewiss ist, das ist mein Fallschirm. Ich habe selber gepackt, selber das alles zusammengezogen und wie es auch immer ist. Sonst riskierst du dein Leben und brichst dir das Genick. Das will der Teufel. Der Teufel will, dass du dein Genick brichst. Viele leiden an den Folgen des Unglaubens. Sie haben nicht den Eltern geglaubt, dem Leben nicht geglaubt, den Tatsachen nicht geglaubt, den Naturgesetzen nicht geglaubt, der Predigt nicht geglaubt. Und jetzt liegen sie platsch. Platsch. Wer nicht hört, der muss fühlen. Und das ist oft schmerzlich und katastrophal. Der verpasst was in seinem Leben. Der zahlt ein hohes Lehrgeld. Der verliert sein ganzes Leben, zerbricht alles, was in seinem Leben war, die Ehe, Familie, Geschäft, Beziehungen, ist einsam, verlassen, krank und arm und erleidet Schiffbruch. Arbeiten die selbst. Unglaube hat Auswirkungen. Und jetzt noch ganz schnell auf unser Gemüt. Wir kriegen Depressionen. Wenn wir nicht glauben, kommen wir in eine Teufelsküche. Das hat Auswirkungen. Unglaube hat Auswirkungen auf meine Leistungen. Bin ich so schlapp. Oh, kann ich nicht mehr. Das wird gleich ausgelaucht, ausgebrannt. Burnout nennt man das heutzutage. So, Unglaube hat Auswirkungen auf deine Zukunft, deinen Lebenslauf, den Sinn deines Lebens, auf deine ganze Lebensgeschichte. Da ist ein Vakuum. Ich bin so leer. Man hat nicht erlaubt, dass ich von diesem Schweinefraß wenigstens eine Handvoll nehme. Das hat Auswirkungen auf meine Identität, auf mein Intellekt, auf meinen Verstand. Ich verdumme. Da konzentriere ich mich so auf mein Problem, dass ich gar keine Zeit habe, mehr an Gott zu denken. Nur nebenbei. Wer nicht glaubt, fällt in ein Loch ins Tal, verliert alles, was er hat, hat kein Leitbild, kein Leitmotiv mehr, keine Hoffnung mehr, keine Erwartung mehr. Und dann stöhnt er. Ungläubige leben eingeengt, die haben meistens Asthma. Ungläubige leben in der Enge, die brauchen immer Mundspray. Schau dir diese Leute an, die Asthma haben. Die leben in der Enge. Sie können Verlust nicht verarbeiten, sie können nicht vergeben. Ein Zweifler denke nicht, dass er was empfange. Der Glaube zieht das an und der Unglaube stößt es ab. Wie ein Magnet ist der Glaube. Du kannst abstoßen und anziehen. Ja, Glaube und Unglaube. Wie sollten wir darüber lernen? Ungläubige sind misstrauische Menschen, sind argwöhnisch, voller Argwohn. Die meinen nicht gut. Weißt du, die spielen was vor. Sind geistig geplagte Menschen, können ihre Schicksalsschläge nicht verarbeiten, werden mit ihrem Leben nicht fertig, mit ihrer Umwelt nicht fertig, mit allem werden sie nicht fertig. Jesus spricht Lukas 22, Vers 32 zu Petrus. Petrus, ich habe gebetet für dich, dass dein Glaube nicht aufhöre. Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und das ist was Köstliches, wenn der Heiland für dich betet. Halleluja. Lieber Heiland, ich danke dir, dass du für uns betest, dass du für uns da bist und dass du für mich, für uns alle betest, dass unser Glaube nicht aufhöre. Lieber Heiland, so viele Menschen geben sich auf, verlieren ihren Glauben an Gott. Heiliger Geist, hilf den lieben Christen wieder, dass sie zum Vertrauen und Glauben kommen. So viele Fromme haben ihren Glauben an dir verloren, lieber Heiland, jetzt in dieser Corona-Zeit. Heiland, mir tun diese armen Seelen leid. Ich möchte sie nicht vor Corona retten und sie vor Corona schützen. Nein, ich möchte diese Menschen zu dir bringen, lieber Heiland. Lass, dass sie in deine Arme fallen und sagen, lieber Gott, ich kann nicht tiefer fallen als in deine Arme. Hilf all diesen Thomasen, die diese leibliche Berührung zu dir verloren haben, die ihre Lebenskrisen nicht mehr meistern können. Oh Gott, hilf das. Erscheine diesen Leuten heute Nacht im Traum oder wo auch immer, dass sie sehen, du kommst zu ihnen selbst durch verschlossene Türen. Ich bin es ja, Thomas, berühre mich. Und der Thomas fing neuen Glauben, fing neues Feuer an in Gott und er wurde eine andere Kreatur. Herr, ich bete auch für die Menschen, wie Petrus, ich bete für diese Menschen, gerade dass in diesen kritischen Zeiten, in denen sie gerade jetzt sind, Herr, dass sie weitermachen können, weitergehen können, dass sie sich selbst nicht aufgeben. Herr, sei treu zu diesen Geschwistern und ich segne sie, Vater, in Jesu Namen, gerade jetzt, wo sie sind, auch hier in diesem Gottesdienst. Amen.